Hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Bayerischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Und du hörst Folge 18 vom 30.09.2025. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und heute geht es unter anderem um die folgenden Themen. Warum 2026 ein Tag für die Veteranen kommt, wie die Weinernte im Waldecker Land dieses Jahr gelaufen ist, und ja, die gibt's, und warum in Frankenberg ein Katastrophenschutzlager gebaut wird. Beim Thema im Fokus, da schauen wir mal zurück auf Merkels Wir schaffen das. Du erinnerst dich, vor 10 Jahren. Dazu habe ich mir einen Gesprächspartner ins Studio geholt. Und da würde ich mal sagen, los geht's. Und wir blicken erstmal zurück auf die Woche. Was war so los? Was hat uns bewegt? Und da schauen wir erstmal nach Adorf. Die Gemeinde Diemelsee, die steht finanziell nämlich stabil da. Und das bestätigt der aktuelle Bericht des Hessischen Landesrechnungshofs. Und in Adorf haben die Gemeindevertreter sich getroffen, um das zu besprechen. Bei der Vertretersitzung nahmen die Abgeordneten gleich 4 Tagesordnungspunkte zu den Gemeindefinanzen zur Kenntnis. Der Rechnungshof, der bescheinigt Diemelsee in 4 von 5 Jahren eine stabile Finanzlage und er lobt die Digitalisierung der Verwaltung sowie die sozialverantwortliche Kommunalpolitik. Kritisiert wurde der hohe Schuldenstand von 2.539 Euro je Einwohner und die lange Tilgungsdauer von mehr als 20 Jahren. Die Gemeinde konnte 925.000 Euro in die Rücklage einzahlen. Problematisch sind jedoch die um 370.000 Euro niedrigen Gewerbesteuererträge und die um 189.000 Euro gestiegene Kreisumlage. Ungeplante Mehrkosten entstanden vor allen Dingen bei der Ver- und Entsorgung mit plus 145.000 Euro. Hauptsächlich durch Rohrbruchreparaturen am Wassernetz für 75.000 Euro. Weitere Mehrausgaben fielen für Brandschutz und Personalkosten an. Und 2,5 Millionen Euro, die stehen dann noch für künftige Investitionen bereit. Wir sind dann da. In Korbach beim Amtsgericht, da läuft seit Oktober 2024 ein außergewöhnlicher Prozess. Ein 40-jähriger Bad Arolser, der steht wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Er soll durch unhygienisches Tätowieren den Tod eines 22-Jährigen verursacht haben. Am 12. März 2022 stach der Angeklagte seinem Bekannten ein Tattoo ohne Gewerbeanmeldung in seiner Dachgeschosswohnung. Laut Anklage fehlten Desinfektionsmittel, er aß während der Arbeit einen Burger und bediente sein Handy für einen Livestream. Die Tattoofarben sollen dann teilweise noch abgelaufen gewesen sein. Der junge Mann erkrankte schwer, kam ins Koma und starb 3 Wochen später an Organversagen. Zuvor mussten Ärzte beide Unterschenkel und einen Unterarm amputieren, aber die Sepsis war nicht mehr zu stoppen. Die Mutter des Verstorbenen schilderte als Nebenklägerin die dramatischen letzten Tage ihres Sohnes. Der 2. Prozesstag, der fand erst nach 11 Monaten Pause statt, weil ein Zeuge aus dem Ausland nicht erschienen war, und bis Mitte November erwarten wir ein Urteil. Der Kreistag von Waldeck-Frankenberg, der hat mit nur 2 Gegenstimmen beschlossen, ab 2026 eine zentrale Veranstaltung zum Veteranentag zu organisieren. Der Bundestag hatte 2024 schon den 15. Juni als bundesweiten Gedenktag für Soldaten erklärt. CDU und SPD hatten den Antrag eingebracht, um einsatzgeschädigte Veteranen zu würdigen und ihre Leistung für Frieden und Demokratie sichtbar zu machen, so die Begründung. CDU-Politiker Dirk Golde betonte, es gebe nichts Schöneres, als für den Dienst am eigenen Land Wertschätzung zu erfahren. Die Grünen unterstützen den Antrag grundsätzlich, wollten aber auch andere Berufsgruppen wie Polizei und Rettungskräfte ehren. Kritik kam von der Linken. Regina Preising warnte vor verschärfter Mobilisierung in Richtung Kriegsführung, Zitat Ende, und forderte stattdessen mehr Diplomatie. Die FDP widersprach wiederum. In einer Demokratie mit Verweigerungsrecht sei die Würdigung von Veteranen berechtigt. Das Konzept wird nun unter Beteiligung von Reservisten, Veteranenvereinen und der Bundeswehr entwickelt und Klaus Gier von den Freien Wählern hofft auf mehr Resonanz als bei der diesjährigen Veranstaltung in Bad Arolsen. Eine Nachricht aus dem Gesundheitssektor aus Korbach, das medizinische Versorgungszentrum, das MVZ, das hat in allen 7 Arztpraxen jetzt das digitale System MedFlex eingeführt. Patienten müssen jetzt nicht mehr in Telefonwarteschlangen warten, sondern werden direkt mit dem Sprachassistenten verbunden. Überweisungen und Rezeptwünsche lassen sich dadurch schneller bearbeiten und die Plattform ermöglicht auch Online-Terminanfragen über mvz-korbach.de. Link in den Shownotes, und den sicheren Datenaustausch per App. Das System war zunächst in der gynäkologischen Praxis getestet worden und wurde nun auf alle Fachbereiche ausgeweitet. Von der Allgemeinchirurgie über Kardiologie bis hin zur Orthopädie. Geschäftsführer Sasampur erklärte, die digitale Unterstützung solle den Praxisalltag erleichtern und die Versorgung patientenorientierter machen. Das MVZ mit Standorten in Korbach und Bad Aulden wurde gegründet, um dem Fachkräftemangel im ländlichen Raum entgegenzuwirken. Durch die Kooperation mit dem Stadtkrankenhaus werden ambulante und stationäre Behandlungen optimal verzahnt, so heißt es. In Fürstenberg, da war Professor Michael Altrip. Der hat ein Buch über Viktor Schulze vorgestellt, den einzigen Ehrenbürger Fürstenbergs und einen der bedeutendsten christlichen Archäologen des 20. Jahrhunderts. Schulze wurde 1851 im Fürstenberger Pfarrhaus geboren und begründete später an der Universität Greifswald eben dieses Fachgebiet. Altrip fand 4 Tagebücher in Sütterlinschrift und wertete 2 davon aus. Das Buch basiert auf Briefen und Erinnerungen bis in die 1930er Jahre. Schulze unternahm wissenschaftliche Reisen nach Kleinasien, Jerusalem, Italien, Afrika und Osteuropa. Er hatte auch Lehraufträge in Jena, Leipzig und Straßburg. Seine Waldecker Heimat vergaß er aber nie. 1900 gründete er zum Beispiel den Waldeckschen Geschichtsverein und war Schriftleiter der Geschichtsblätter. Einige seiner Fundstücke, 2 altchristliche Lampen und eine Schale zum Beispiel, fanden sich über Umwege in Bad Aurelsen wieder. Sie stammten aus der antiken Sammlung des Prinzen Christian August zu Waldeck und sind heute im Württembergischen Landesmuseum Stuttgart. 1921 ehrte Fürstenberg seinen großen Sohn mit der Ehrenbürgerwürde. Und aufgepasst, Dr. Peter Witzel aus Korbach, der hat mal einen ähnlichen Vortrag gehalten. Den gibt's als PDF und den packe ich in die Shownotes. Regelmäßige Vor-Ort-Sprechstunden in Bad Aarolden und Bad Wildungen. Das bietet die Wirtschaftsförderung Waldeck-Frankenberg an. Jeden Mittwoch wechseln Geschäftsführer Dimitri Schmalz und Bildungscoach Martin Isken zwischen den beiden Standorten und beraten Unternehmen, Gründungsinteressierte und Bürger direkt vor Ort. Ziel ist es, die regionale Präsenz zu stärken und den Zugang zu Beratungsangeboten zu erleichtern. Das Beratungsspektrum reicht von Start-up-Gründungen über Unternehmensnachfolge bis hin zur Gewerbeflächenvermittlung. Besonders die berufliche Transformation steht im Fokus, wie sich Unternehmen und Beschäftigte nämlich zukunftssicher aufstellen können. Bildungscoach Isken informiert dann noch speziell über Qualifizierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie passende Förderprogramme. Die Sprechstunden finden in der Arovation in Bad Aulden und bei JK Personal Consult in Bad Wildungen statt. Der Landkreis setzt damit auf persönliche Beratung und regionale Verbundenheit, um die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit zu stärken, so heißt es. Ja, in Neudorf, ja, da gibt es einen Weinberganbau. Und gar nicht von einem sehr unbekannten Menschen, eher einem Bekannten. Und so früh wie noch nie hat die Weinlese jetzt nämlich in Hessens nördlichsten Weinberg begonnen, in Neudorf. Der ehemalige hessische Landwirtschaftsminister Wilhelm Dietzel und seine Freunde, die ernteten eine Rekordausbeute. 700 Flaschen Wein werden aus den Trauben entstehen. Vor 21 Jahren hatte Dietzel den Weinberg oberhalb von Neudorf angelegt. Doch 4 von 17 möglichen Ernten fielen wetterbedingt aus. 2024 zerstörten nach -4 Grad Temperaturen Ende April die Hoffnung auf einen guten Jahrgang. Die 500 Rebstöcke hängen diesmal voller Trauben. Riesling, Grauburgunder, eine französische Rebsorte und rote Dirigenttrauben. Mit Öchslewerten zwischen 65 und 80 liegt der Zuckergehalt im guten Mittelbereich. Die erste Lese 2024 ergab nur 22 halbe Flaschen. Neben der ganzjährigen Pflege müssen die Hobbywinzer die Reben mit Netzen vor Vögeln und Waschbären schützen. Und aus den gemischten roten und weißen Trauben entsteht dann ein Rotling, der in der Winzergenossenschaft Heppenheim verarbeitet wird. Prost! Der Kirchenkreis der Eder. Der hat bei seiner Kreissynode am Freitag entschieden, und zwar in Gemünden, 8 von 27 Pfarrhäusern in die förderberechtigte grüne Kategorie des Gebäudeplans aufzunehmen. Die Entscheidung fiel knapp mit 17 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 20 Enthaltungen aus. Betroffen sind die Pfarrhäuser in Bad Wildungen 2, Reinhardshausen, Ederdorf, Frankenberg 1, Dekanat Frankenberg, Bottendorf, Gemünden, Hainer und Vöhl. Bisher waren vor allem Kirchen- und Gemeindehäuser förderberechtigt. Hintergrund ist der Reformprozess der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, die wegen sinkender Mitgliederzahlen und Kirchensteuereinnahmen ihre Gebäudestrategie überarbeitet. Die Diskussion verlief kontrovers. Kritiker befürchteten, dass die Finanzmittel auf zu viele Gebäude verteilt werden. Andere bemängelten, dass nur 8 Pfarrhäuser aufgenommen werden, obwohl es mehr als 8 volle Pfarrstellen gibt und Residenzpflicht besteht. Dekanin Petra Hegmann bezeichnete den Beschluss als Arbeitsgrundlage, die noch angepasst werden kann. Die 52 Synodalen beschlossen außerdem einstimmig, die Jugendarbeit um 15,5 Wochenstunden auf insgesamt 274 Stunden aufzustocken. In Sachsenhausen, da erhält die Freiwillige Feuerwehr 94.325 Euro Landesförderung. Und zwar für ein neues Stoffellöschfahrzeug 20. Staatssekretär Martin Rössler vom Hessischen Innenministerium übergab jetzt den Zuwendungsbescheid im Feuerwehrhaus. Die Fördermittel stehen ab 2026 zur Verfügung. Das neue Fahrzeug wird in Sachsenhausen stationiert und ersetzt das bisherige Tanklöschfahrzeug TLF 1625. Es ist das erste Staffellöschfahrzeug 20 in der Stadt Waldeck. Rössler lobte den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren, die sich Tag und Nacht für die gute Sache einsetzen, und betonte die Anliegen der Landesregierung, die Ausstattung modern zu halten und Bürokratie abzubauen. Bürgermeister Nikolaus Havel bezeichnete die Förderung als schönen Tag für die Stadt. Landtagsabgeordnete Claudia Ravensburg, die würdigte die ehrenamtliche Arbeit, und Vizepräsident Dr. Daniela Sommer von der SPD nannte das Fahrzeug eine gute Investition in die Sicherheit. Interessante Nachrichten aus Gottelsheim. Da gibt es ein neues digitales Tool für die Rinderfütterung und das wurde jetzt auf dem Hof Stracke vorgestellt. Da war Staatssekretär Daniel Köfer und der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, LLH, die präsentierten das Praxistool Fütterungskontrolling, das Milchviehbetrieben helfen soll, ihre Fütterung effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Das System erfasst Daten direkt im Stall und zeigt über ein digitales Dashboard, ob die Futterration angepasst werden muss. Hofbesitzer Thomas Stracke, der rund 130 Milchkühe hat, nutzt das Controlling bereits erfolgreich. Futter macht 40-60% der Betriebskosten aus und Ziel ist es, die Kosten zu senken, die Tiergesundheit zu stärken und das Klima zu entlasten. Das Tool funktioniert so wie eine Excel-Tabelle am Tablet oder am PC und liefert über 150 Seiten praxisnahe Empfehlungen. LLH-Berater Arndt Schäfers, der demonstrierte, wie Futterproben geprüft werden und die Daten in klare Kennzahlen umgewandelt werden. Das System schafft Planungssicherheit und eignet sich auch für die Berufsausbildung. Stracker berichtete, dass er bei Abweichungen sofort die Daten am Melkroboter prüft und die Ration anpasst. Die Resonanz der anwesenden Landwirte fiel positiv aus. Viele zeigen Interesse, das digitale Controlling in ihren eigenen Ställen zu testen. Im Volkmarser Stadtbruch. Da verläuft die Twiste und der Bachlauf wird jetzt renaturiert, um die Altstadt besser vor Überschwemmungen zu schützen. Trotz des Twiste-Staudamms, der vor 50 Jahren gebaut wurde, musste die Feuerwehr nach dem letzten Starkregen im Juli 2021 wieder Keller leer pumpen. Und jetzt sind Bagger im Einsatz, um den Bach zu verbreitern und in eine natürliche Auenlandschaft zu verwandeln. Konkret entstehen Flutmulden entlang des alten Trampelpfades, die bei Hochwasser volllaufen und danach als Tümpel zurückbleiben. So erhält der Bach mehr Platz zur Ausbreitung und es entstehen natürliche Feuchtflächen für Flora und Fauna. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis November, im Frühjahr folgen dann Neuanpflanzungen. Finanziert wird das Projekt aus dem Förderprogramm Ökologischer Hochwasserschutz. Ende Februar wurden bereits Hybridpappeln gefällt, die laut Bürgermeister Henrik Fahle ohnehin nicht in den Stadtbruch gehören und ihr natürliches Maximalalter erreicht hatten. Die standortgerechten Eschen, die blieben aber dann stehen. Seit gut 10 Jahren wird in Volkmarsen über die Renaturierung diskutiert und nun liegen alle notwendigen Genehmigungen beim Hessischen Diemelwasserverband endlich vor. Wir blicken mal nach Lichtenfels. Die Stadtverordneten haben da getagt und in ihrer Sitzung haben sie 4 Anträge angenommen, die vom Kleinfeld-Sportplatz bis Carsharing reichen. Die CDU-Fraktion, die beantragte zu prüfen, ob am Schulstandort in Gottelsheim ein umzäunter Kleinfeld-Sportplatz gebaut und über das LIDA-Programm gefördert werden kann. Die Grundschulleitung begrüße die Idee ausdrücklich, da die Flächen für den neuen Schulhof begrenzt seien. Außerdem will die CDU ein Gesamtkonzept für ein Lichtenfelser Gesundheitszentrum entwickeln lassen. In Abstimmung mit dem Landkreis soll eine Versorgungsanalyse initiiert werden, Gespräche mit lokalen Akteuren geführt und der Gebäudekomplex der Grundschule als möglicher Standort geprüft werden. Die Grünen beantragen Hitzeschutzmaßnahmen auf öffentlichen Spielplätzen und stark frequentierten Flächen. Gavin Meinke verwies darauf, dass besonders Kinder und ältere Menschen anfällig für Überhitzung sind. Bäume oder Sonnensegel sollen für Beschattung sorgen. Die SPD forderte ein Carsharing-Konzept für Stadtgebiet. Friedrich Schüttler argumentierte, dass flexible Mobilität notwendig sei, die der ÖPNV nicht abdecken könne. Nach Diskussion einigte man sich, zunächst Experten einzuladen, etwa aus Jesberg, wo Carsharing schon erfolgreich läuft. Das Bad Aureser Stadtparlament, das hat mit großer Mehrheit grünes Licht für die Planung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage oberhalb von Kohlgrund gegeben. Bei 3 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen beschlossen die Stadtverordneten den Beginn eines Bauleitverfahrens. Die BRG Project GmbH aus Wolfhagen ist da, die plant im Auftrag der fürstlichen Hauptverwaltung eine Anlage auf 56 Hektar Ackerfläche. Die baulichen Details werden in einem Bebauungsplan festgelegt. In dem vorgeschalteten Verfahren können Anregungen und Bedenken geäußert werden. Die Firma hatte bereits frühzeitig in einer Bürgerversammlung in Kogrund über das Projekt informiert. Vor dem Beschluss wurde diskutiert, ob man einen einzelnen Investor so viel Fläche zur Verfügung stellen oder die Flächen für mehrere Investoren aufteilen solle. Ein weiterer Diskussionspunkt war, die Entscheidung zu vertagen, da es in Kogrund derzeit keinen Ortsbeirat gibt. Uwe Gottmann, CDU, betonte, dass seine Fraktion zur Energiewende stehe und man froh sei, einen erfahrenen Betreiber aus der Region zu haben. Thorsten Reuter, Freiwähler, gab zu bedenken, dass sich Anlagen auf kleinen Flächen für Investoren oft nicht lohnen. Bürgermeister Marco Lambion versicherte, der künftige Ortsbeirat werde noch Gelegenheit bekommen, sich einzubringen. Und wir blicken mal in den Südteil des Landkreises nach Frankenberg. In Frankenberg haben jetzt die Bauarbeiten für ein Katastrophenschutzlager des Landkreises Waldeck-Frankenberg begonnen. Das 5,7 Millionen Euro teure Gebäude entsteht auf einem städtischen Grundstück direkt neben dem Feuerwehrstützpunkt auf den Weiden, der vor einem halben Jahr eingeweiht wurde. Der Neubau wird 46 Meter lang, 19 Meter breit und 8 Meter hoch. Die Stadt lässt das Lager bauen, der Kreis finanziert es allein ohne Förderung vom Bund oder Land. Erster Kreisbeigeordneter Karl Friedrich Frese erklärte, die Politik in Berlin und Wiesbaden lege Wert darauf, dass dem Katastrophen- und Zivilschutz mehr Bedeutung beigemessen wird. Das Lager soll Fahrzeuge und Ausrüstung für Großereignisse aufnehmen, darunter ein Löschgruppenfahrzeug des Bundes, ein Wechselladerfahrzeug des Landes mit Abrollbehältern und einen Stromerzeuger mit 250 Kilowatt Ampere Leistung. Der Neubau bekommt eine Fahrzeughalle mit 10 Stellplätzen sowie Schulung, Sanitär und Nebenräume. Die Frankenberger Feuerwehr übernimmt die Hausmeistertätigkeiten, die Wartung der Fahrzeuge und darf diese auch selbst nutzen. Ende 2026 soll das Lager fertig sein. Derzeit finden die Baggerarbeiten zur Vorbereitung des Baufeldes statt. Beim Politalk der Edertaler Gewerbeschau, da diskutierten Vertreter aus Politik und Wirtschaft über die finanzielle Situation der Kommunen. Landrat Jürgen von der Horst zeigte eine ernüchternde Bilanz. Wirklich gut geht es ihnen nicht, sagte er. Globale Krisen und die deutsche Wirtschaftslage hinterließen eine Finanzierungslücke, die von den Kommunen getragen werden müsse. Einzig der Gemeinde Edertal geht es relativ gut, erklärte Bürgermeister Frederik Westmeier. Jürgen Trumm, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse, berichtete, dass Unsicherheiten den privaten Sektor belaste. Die meisten Betriebe investierten daher überwiegend in Sanierung statt in neue Projekte. Carsten Hummann von der Waldeck-Frankenberger Bank und Trump machten die deutsche Bürokratie für den Rückgang von Betriebsneugründungen mitverantwortlich. Bad Wildungs Bürgermeister Ralf Gutheil warnte, dass fehlender Neubau für Kommunen problematisch werde, wenn alteingesessene Betriebe schließen müssten. Van der Horst bemängelte, dass kommunale Unterstützungsmöglichkeiten für Betriebe limitiert seien. Zwar gäbe es Fördermöglichkeiten für Neugründung und Klimaneutralität, darüber hinaus sei aber wenig erlaubt. Gutheil und Van der Horst beklagten ein hohes Misstrauen des Staates gegenüber Kommunen, das sich in vielen Kontrollen niederschlage. Westmeier wünschte sich mehr Vertrauen und weniger Voraussetzungen bei den Fördermöglichkeiten. Zum Edersee-Wasserstand erklärte Van der Horst, es fänden kritische Diskussionen mit den Beteiligten statt, auch wenn diese nicht öffentlich geführt werden könnten. Die Gemeinde Edertal, die hat am Dienstag die barrierefreie Bushaltestelle Affolle Mitte in der Kasseler Straße offiziell in Betrieb genommen. Fahrgäste können nun mit Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen oder schwerem Gepäck deutlich leichter in Niederflurbusse einsteigen. Ebene Klapprampen, ein erhöhtes Einstiegsfeld und mehr Bewegungsfläche machen es möglich. Neu errichtet wurde auch eine Wartehalle mit Bank und Sedumdach, das im Sommer kühlend wirken soll. Mittelfristiges Ziel ist, dass in jedem der 13 Edertaler Ortsteile mindestens eine barrierefreie Haltestelle zu finden ist. Die Haltestelle gehört zum Bauabschnitt 2, der insgesamt 735.290 Euro kostete. Hessenmobil beteiligte sich mit 531.700 Euro Förderung. Bürgermeister Frederik Messmeier bezeichnete die Maßnahme als wichtige Investition in die Zukunft. Und er äußerte den Wunsch nach besserer Anbindung von Gifflets und Bergheim nach Kassel über die Buslinie 500. BKW-Geschäftsführer Uwe Bonham berichtete von positiven Rückmeldungen zu den bereits umgebauten Haltestellen. Der dritte Bauschnitt befindet sich in der Planung und umfasst weitere 16 Haltestellen, darunter die Rendezvous-Haltestelle Affolder Tolles Haus, die ab Frühsommer 2026 gebaut werden soll. Dort soll auch ein barrierefreier Umstieg zwischen den Buslinien 510, 515, 516 und 518 möglich werden. Die Ausgaben für diesen Bauabschnitt, die werden auf 1 Million Euro geschätzt. Die Attacken gegen Fußballschiedsrichter im Frankenberger Fußballkreis, die nehmen zu. Deswegen schauen wir mal drauf. Kreisfußballrat Michael Paulus hat in einem Rundschreiben an die Vereine ein Stoppzeichen gesetzt. Seit Saisonbeginn ereigneten sich drei schwere Vorfälle. Bei einem Kreispokalspiel zwischen der SG Eder und dem TSV Gemünden wurde der Unparteiische von Zuschauern übel beleidigt, auch nach dem Schlusspfiff. Eine Person wurde vom Sportgericht zu einer Geldstrafe verurteilt. Bei einem B-Ligaspiel zwischen der SG Leiser Dodenau 2 und Tügücü Allendorf 2 war ein Trainer maßgeblich beteiligt. Trauriger Höhepunkt war ein A-Ligaspiel zwischen dem TSV Frankenau und Tügücü, bei dem ein Spieler den Schiedsrichter nach einer Elfmeterentscheidung von hinten anrempelte. Er wurde zu 12 Spielen Sperre verurteilt. Paulus betont jetzt, der Kreisfußballausschuss verurteile diese Aktion auf das Schärfste und werde sie mit aller Härte bestrafen. Solche Zwischenfälle habe es bislang während einer ganzen Saison gegeben, jetzt schon nach 8 Wochen. Er beklagt mangelnden Respekt gegenüber Schiedsrichtern und appelliert an die Vereine, mit Trainern, Betreuern, Spielern und Zuschauern zu sprechen. Dirk Emmert, Kreisfußballrat im Waldeck, der kann das Schreiben verstehen und kritisiert, dass Schiedsrichter immer mehr der Mülleimer der Fußballgesellschaft seien. In seinem Bereich gab es bislang keine vermehrten Attacken, aber bereits 16 rote Karten, was ihm ebenfalls Sorge bereitet. In Hempfurt-Edersee, da hat vor einem Jahr Christoph Stab im ehemaligen Dorfladen der Familie Bangert den Selbstbedienungsmarkt Frischmarkt Elli 2.0 eröffnet. Und er schuf damit nicht nur eine Einkaufsmöglichkeit, sondern einen neuen Dorftreffpunkt. Die Idee dazu kam von seinen Söhnen Linus und Finn, die ihren Vater überzeugten, das seit 2 Jahren leerstehende Gebäude zu kaufen. Mit Unterstützung einer Liederförderung entstand dann ein Laden im Tante-Emma-Scham, der seitdem vor allem ältere Bewohner entlastet. Sie können wieder zu Fuß einkaufen, sparen Spritkosten und bleiben selbstständig. Selbst Urlauber wie das Ehepaar aus Halle nutzen den Markt für frische Brötchen oder Alltagsbedarf. Der Laden funktioniert mit 2 Selbstbedienungskassen, doch morgens sind Stab und sein Team vor Ort, etwa um älteren Kunden beim Tragen zu helfen. Eine Couch im Eingangsbereich und historische Fotos machen Elli 2.0 zum Treffpunkt, wo Nachbarn sich austauschen. Für einen kleinen Ort ist das ein echter Gewinn, das sagt ein Stammkunde aus Bad Zwesten. Auch wenn anfangs Skepsis herrschte, zeigt der Erfolg, Selbstbedienungsläden wie dieser oder der C-Store 24/7 auf der Halbinsel Scheidti beweisen, wie lebendige Dorfstrukturen heute auch mal aussehen können. Und das war's mit dem Blick zurück in die Woche. Wir blicken jetzt mal auf ein einziges Thema. Du erinnerst dich, Merkels Wir schaffen das? Ja, und die damit einsetzenden Herausforderungen an den deutschen Grenzen, die Willkommenskultur, die Integration und diese staatlichen und privaten Maßnahmen, das ist jetzt 10 Jahre her. Die WLZ schaut in diesen Tagen deshalb einmal auf die unterschiedlichen Aspekte. Ins Studio zu mir habe ich mir den damaligen Koordinator für die Unterkünfte in Korbach geholt. Und mit ihm schaue ich zurück und frage ihn, was damals gut lief und was weniger gut. Rein ins Gespräch. Ja, 10 Jahre ist es her, dass der Landkreis vor einer großen Herausforderung stand und auch die Stadt Korbach. Da kamen viele, viele Flüchtlinge in den Landkreis und in die Kreisstadt. Und es gibt jemanden, der hat damals dafür gesorgt, dass alles in rechten Bahnen lief, so zumindest wie es funktioniert hat. Davon wird er jetzt berichten. Ich habe heute hier zu Gast den Friedhelm Schmidt. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Friedhelm, kurze Vorstellungsrunde. Wie alt bist du?
Ich bin derzeit 68 Jahre.
Was ist dein Beruf?
Mein Beruf ist jetzt Rentner und Ortsvorsteher von Meinringhausen.
Und die Frage, was hast du 2015 beruflich gemacht?
2015 war ich Stadtbrandinspektor der Kreis- und Hansestadt Korbach sowie Leiter der technischen Dienste und Feuerwehr des Eigenbetriebes und Leiter des Bauhofes.
Ganz genau. Und das ist auch der Grund, warum du heute hier sitzt. Du hast nämlich damals sozusagen, ich habe es ja schon gesagt, die das alles organisiert. Wir wollen da mal ein bisschen eintauchen und mal Revue passieren lassen, was damals passiert ist. Wenn du jetzt ans Jahr 2015 so zurückdenkst, wie würdest du die Zeit in ganz wenigen Worten beschreiben?
Also es war eine besondere Herausforderung. Wir haben an einem Mittwochnachmittag um 15 Uhr einen Anruf bekommen vom Landrat. Ich musste da hinkommen. Und bin zusammen mit
Stopp. Alles gut, einfach weitermachen, das schneiden wir dann raus. Kurz warten einfach und dann weiter.
Mit dem Büroleiter von der Stadt Korbach zum Landrat kommen und da wurde gesagt, wir sollen innerhalb von 48 Stunden für ca. 300 Personen ein Lager aufbauen. Die einzigste Auskunft, die ich bekam, war, es soll oben im Bereich der beruflichen Schulen sein, wo die Kreissporthalle ist. Und damit war der Auftrag vergeben, wo ich nachgefragt habe, was für Kompetenzen habe ich. Dann haben die gesagt, alle, so viel, wie man dazu benötigt, ein Lager innerhalb von 48 Stunden aufzubauen.
Wie du warst ja auch langjähriger bei der Feuerwehr, 30 Jahre Stadtbrandinspektor, also doch einiges an Erfahrung aufgeboten. Wie hat dir das geholfen in dem Moment?
Das hilft natürlich ungemein, wenn man entsprechende Lehrgänge besucht hat, aber entscheidend dabei ist immer, dass man auf ein besonderes Team zurückgreifen kann. Und das hatte ich. Ich hatte gute Stellvertreter, ich hatte viele gute Wehrführer und ich hatte den direkten Zugriff zum Bauhof und zu den Eigenbetrieb Technische Dienste und Feuerwehr.
Trotzdem, auch wenn du Erfahrungen hattest, aber war die Stadt auf sowas vorbereitet? Gab es da einen Plan für?
Nein, natürlich gab es für solche Sachen keinen Plan. Damit konnte keiner rechnen, dass wir innerhalb von 0, nix aus dem Boden sowas herausstampfen mussten. Aber es hat funktioniert. In der Not kann man manchmal Berge versetzen.
Der Anfang war ja an der Berufsschule sozusagen. Jetzt hast du gesagt, du wusstest gar nicht genau, wie genau und sonst irgendwas. Kannst du uns nochmal mitnehmen in die Zeit, wie habt ihr dann Entscheidungen getroffen und irgendwie muss man ja dann auch vorankommen und die Uhr tickt im Nacken.
Richtig. Wir sind um kurz nach 17 Uhr, das weiß ich noch wie heute, die Stechbahn runtergefahren und ich habe durchgehend telefoniert, habe meine Leute zusammengetrommelt, ob Ehrenamtliche oder Hauptamtliche und wir haben uns bereits um 18 Uhr oben vor Ort getroffen. Da helfen natürlich ungemein gute Beziehungen. Es wurden Firmen angerufen, wir brauchen Bauzäune, wir brauchten Zelte, wo die Mannschaft dann drin essen kann. Wir brauchten Aufenthaltszelte und wir brauchten den direkten Zugang zu dieser Sporthalle. Das funktionierte. Am selben Abend hatten wir noch um 22 Uhr zwei Zelte stehen und wir hatten auch schon einen großen Kühlcontainer vor Ort.
Und wie ging es dann weiter? Du musstest ja dann auch das Weitere noch organisieren, damit die Leute dann eben auch eine Unterkunft hatten im wahren Sinne des Wortes.
Richtig. Und dabei hat der Krisenstab des Landkreises, der auch aus dem Boden gestampft wurde, hervorragend mit uns zusammengearbeitet. Die haben dafür gesorgt, dass die entsprechenden Feldbetten kamen, dass wir entsprechende Trennwände, auch das mussten wir improvisieren, bekamen. Wir haben dann Bauzäune genommen und die mit Folie abgespannt, um immer so Familiengruppen zusammenzuführen oder Männer und Frauen zusammenzuführen. Das war schon eine besondere Herausforderung. Da haben uns auch die Nachbarwehren und das Rote Kreuz mit unterstützt dabei. Das war aber im Endeffekt am nächsten Abend alles erledigt.
Wo du vor der Aufgabe gestanden hattest, hast du dir das zugetraut und auch den Jungs und Mädels vor Ort?
Ja, also ich sag mal, wenn man so eine Aufgabe kriegt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man fängt an zu überlegen, na, schaffe ich das nicht. Wenn man positiv an eine Sache herangeht und weiß, man kann sowas bewegen und hat auch eine entsprechende Mannschaft hinter sich, dann klappt das auch und funktioniert hundertprozentig. Und der Erfolg war im Endeffekt auch der Beweis dafür.
Nun wart ihr vorbereitet sozusagen und dann kamen die Menschen und wie war dieser Moment? Nimm uns dahin vielleicht nochmal
mit. Der war unheimlich emotional. Es war eine Art Welcome in Korbach. Es waren viele Korbacher vor Ort, die mit Schildern die Leute begrüßt haben, die Spielsachen für die Kinder hatten, die Süßigkeiten hatten. Also es war schon emotional unheimlich stark. Und wir hatten ja die Aufgabe im Endeffekt nur 5 bis 6 Tage lang dieses Camp zu leiten. Das heißt also ehrenamtliche Feuerwehrleute, Führungskräfte in der Zahl von 10 bis 15 Stück rund um die Uhr sollten 5 bis 6 Tage dieses Camp leiten. Das ist allerdings dann später erweitert worden.
Es wurden
eine Mannschaft geschickt, eine Fremdfirma, die das Camp übernehmen sollten. Die, ich saß da gerade beim Landrat und die kamen an und ich kriegte einen Anruf mit Schlagstöcken und dergleichen mehr und wollten das Camp übernehmen. Ich sagte, stopp, die kommen überhaupt nicht da rein. Bin vor Ort hingefahren, habe dann Rücksprache mit dem Landkreis genommen und habe die sofort des Platzes verwiesen. Dadurch hatten wir natürlich noch keine neuen Betreiber dieses Camps. Und dann habe ich gesagt, lieber machen wir noch weiter, bis ein vernünftiger gefunden ist, als dass wir sowas kriegen und bekommen dann hier in Korbach den größten Ärger innerhalb der Stadt.
Wie kam das bei den Helfern an?
Die Helfer waren sofort dafür und haben gesagt, jawohl, verstehen wir, wenn wir diese Mannschaft reinlassen, dann haben wir nachher mehr Ärger und mehr Arbeit wie alles andere. Wir haben es dann 15 Tage und 15 Nächte rund um die Uhr mit sämtlichen Entscheidungskompetenzen geschafft, das Lager hervorragend am Laufen zu halten. Und es war einfach ein gutes Miteinander. Dazu gehört natürlich auch, dass man den Leuten freundlich gegenübertritt, aber auch bestimmend und auch mal dann sagt, hier ist gerade mal Schluss oder auch dann eventuell mal Verweise erteilt.
Du hast jetzt gesagt, es wurden 15 Tage. Was für eine Herausforderung. Wie viel hast du geschlafen in der Zeit?
Ich habe eigentlich einigermaßen gut geschlafen. Ich bin abends circa um 10 Uhr weg. Ich hatte wirklich tolle Stellvertreter und tolle Führungskräfte in der Kernstadt, in den Ortsteilen, die dann über Nacht vor Ort waren. Es war auch schon mittlerweile etwas kühler. Das heißt, wir mussten Standheizungen anmachen. Wir haben alles aus einem Fahrzeug herausgeleitet und das funktionierte. Morgens bin ich dahin und es waren nachts meistens keine großen Probleme. Wir hatten Security natürlich vor Ort. Aber die brauchte in den seltensten Fällen einzugreifen, weil wir auch mit einer klaren Ansage in die Flüchtlinge hineingegangen sind.
Nach den 15 Tagen kam ja dann ein kleiner Wechsel. Die Stadt hat sich ja überlegt, wir müssen irgendwie eine langfristige Perspektive schaffen. Da kam dann ein Platz zur Wahl, eine große Halle, ja, zugegebenermaßen, aber ein Punkt, wo eigentlich Kinder spielen und tollen, ist Lalelu Abenteuerland. Wie war da die Entscheidung und was habt ihr da als erstes gemacht sozusagen?
Also ich hatte auch vom Landkreis und von der Stadt den Auftrag, gleich von Anfang an zu suchen. Der Winter steht vor der Tür. Wir müssen irgendwas finden. Wir können die Leute nicht im Winter in Zelten essen lassen, sich aufhalten lassen. Und das funktioniert nicht. Fündig geworden bin ich dann bei der Familie Klaus hier in Korbach Spedition, die das Lalelu haben. Ich habe mehrere Gespräche mit ihnen geführt und die haben gesagt, okay, wir machen einen 2-Jahres-Vertrag oder 3-Jahres-Vertrag. Wir stellen das zur Verfügung. Also absolut sozial eingestellt und das hat funktioniert.
Wenn du nochmal auf diese Anfangsphase zurückschaust, was war so der größte Engpass? Also wo hast du gemerkt, jetzt da knatscht es so ein bisschen?
Das war manchmal bei der Verpflegung. Wir hatten natürlich verschiedene Nationalitäten vor Ort. Und die wollten kein Schweinefleisch essen, die wollten kein Fleisch essen, was normal geschlachtet wurde, die wollten geschächtetes Fleisch essen. Und auch dort haben wir einfach mit der knallharten Hand durchgegriffen und haben gesagt, entweder das hier oder gar nichts. Wir haben Alternativen angeboten. Und es war noch eine Herausforderung, dass viele Frauen natürlich schwanger waren. Und die Ehemänner wollten gern, dass sie oder wollten wissen, was gibt es denn, ein Junge oder ein Mädchen? Und da haben wir gemerkt, hier ist ein großer Engpass. Wenn wir die zum Frauenarzt schicken, dann möchten die natürlich lieber Jungs haben. Also haben wir dann ab sofort gesagt, es gibt keine Kontrolle mehr bei den Ärzten. Das wurde auch akzeptiert und wir haben auch mal einige verlegen müssen.
Okay. Es funktioniert ja nur im Team, hast du selber gesagt. Wie hat diese Koordination funktioniert?
Also die Koordination war ja einmal, der Krisenstab saß beim Landkreis und die haben im Endeffekt die Vorgaben gemacht. Wir hatten aber Entscheidungskompetenz vor Ort. Vor Ort haben wir selbst entscheiden können. Und wie gesagt, die Führungskräfte, die ich da mit im Boot hatte, hatten auch alle entsprechende Ausbildungen und waren auch menschlich drauf. Es kommt ja immer darauf an, was machen Menschen mit Menschen. Und da ist für mich immer die wichtigste Entscheidung, Entscheidungen mit klarem Menschenverstand für Menschen kommt immer am besten an und damit kommt man am weitesten.
Du nimmst mir schon eine Frage vorweg sozusagen. Es kamen Menschen aus, wenn ich es richtig verstanden habe, Syrien, Afghanistan, Eritrea, Irak unter anderem. Wie schafft man da die Balance zwischen zum einen hart natürlich die effiziente Struktur aufrechterhalten zu müssen oder aufbauen zu müssen auch und dann auf der anderen Seite eben auch menschlich zu sein und auch menschliche Schicksale ja mitnehmen zu müssen. Wie ist dir das gelungen?
Gerade die Menschen, die kamen, waren ja traumatisiert. Die waren Wochen und Monate lang unterwegs und kamen jetzt das erste Mal in eine feste Unterkunft, wenn man das feste Unterkunft nennen kann. Wenn man den Menschen freundlich gegenübertritt und trotzdem bestimmend sagt, wo es lang geht, dann kommt man mit 95% der Menschen gut klar. Ich habe damals in einer Presseerklärung gesagt, das sind Menschen wie du und ich und so muss man auch mit den Menschen umgehen.
Ein interessanter Blick zurück, wie ich finde. Wie hast du das in Erinnerung oder wie hat dir das Gespräch gefallen? Hast du eigene Beispiele? Kontaktiere mich gerne. Die Informationen stehen in den Shownotes. Ich nenne sie auch gleich nochmal und dann lass uns doch mal sprechen darüber. Jetzt werfen wir ganz klassisch einen Blick in den Redaktionskalender für diese Woche. Welche Themen stehen an, über was berichten wir und was ist am Wochenende los? Eine Rätsel-App, die wird heute rund ums Thema Schatzsuche in Korbach vorgestellt. Am Mittwoch ist dann Spatenschicht für einen Batteriespeicher in Bad Wildungen. Das Kind in mir will achtsam morden am Donnerstag beim Theater in Korbach. Und am Wochenende ist Kartoffelbraten in Frebershausen, direkt vom Markt der Messe in Wildungen. Ben Stelter ist am Freitagabend in Willingen. Mein Kollege unterhält sich mal mit ihm. Und am Sonntag ist dann Kelterfest in Bergfreiheit. Alle detaillierten Infos zu diesen Terminen und auch einen Nachbericht dazu, den findest du immer in deiner WZ-Ausgabe, entweder frühmorgens am Frühstückstisch oder als E-Paper ab 20 Uhr. Nein, nein, du gehst nicht aus dieser Episode ohne eine gute Nachricht. Und die kommt diesmal aus Korbach. Hier zeigt sich, wie ich finde, wie aus Verantwortung und Zusammenhalt konkrete Hilfe entsteht. Der Verein Humanitäre Hilfe Korbach, der hat ein ausgemustertes Feuerwehrfahrzeug der Stadt erworben, mit dem Ziel, ehrenamtlichen Einsatzkräften im Südosten der Ukraine bei der Abwehr von Drohnenangriffen zu helfen. Möglich wurde das, weil die Feuerwehr Meininghausen ein neues Fahrzeug erhielt und die Stadt Korbach den Verkauf des alten LF86 an den Verein einstimmig unterstützte. Bereits seit Jahren übergibt die Stadt gebrauchtes Equipment an die Hilfsorganisation, die damit Leben rettet und Not lindert. Der Verein, der seit 2017 die Region Czernowitz unterstützt, hat bereits über 650 Tonnen Hilfsgüter wie medizinische Geräte oder Hygieneartikel in die Ukraine gebracht. Die 83. LKW-Ladung ist erst kürzlich gestartet. Ja, Vorsitzender Evgeny Zizov, der betont, das Fahrzeug wird die Einsatzfähigkeit vor dort deutlich verbessern. Um den Transport zu finanzieren, bittet der Verein jetzt noch um Spenden und ich schreibe das mal in die Shownotes, die Kontaktdaten. Ein Beispiel, wie ich finde, das zeigt, auch in Krisenzeiten gibt es Menschen, die anpacken und die anderen nicht im Stich lassen. Und das war es mit dieser Folge. Gib mir gerne Feedback zur Folge. Welche Themen interessieren dich und was brennt dir unter den Nägeln? Erzähl es mir. Und vielleicht greifen wir das Thema auf und sprechen mal miteinander, womöglich auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Nachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Und neue Episoden kommen immer dienstags. Alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Und noch zwei besondere Anmerkungen. Zum einen, ich bin erkältet, die Stimme springt mir etwas davon. Ich hoffe, du kannst das trotzdem etwas mitkriegen. Und zum anderen, wir haben Herbstferien. Da werden zwei besondere Folgen erscheinen. Lass dich überraschen. Es geht um etwas besonderes Thema. Das hatten wir in den Sommerferien schon mal gemacht. Das kam gut an. Und deswegen wiederholen wir das. Es gibt dann keinen aktuellen Wochenrückblick, sondern ein Spezialthema. Okay, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Dein Dennis Schmidt.